Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist das Wort für heute Morgen. Es sind viele unbekannte Gesichter hier und bevor du dich fragst, warum du bei der Predigt auf einmal an deinen 2 Wochen Urlaub im Sommer denkst in Frankreich, hängt es damit zusammen, dass ich aus Frankreich komme. Hängt mit der Aussprache zusammen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein Wort aus dem Johannesevangelium, Johannes 6. Und mit dem Johannesevangelium haben wir ein Evangelium, das sieht anders aus als die anderen 3. Die Sprache ist anders, da werden andere Motiven beschrieben, der Blick auf Jesus ist auch ein anderer. Mit Johannesevangelium haben wir, so gibt es ein Sprichwort, einen Teich, in welchem ein Kind, ein kleines Kind warten kann, weil das Wasser so niedrig ist, und in welchem ein Elefant richtig schwimmen kann, weil es auf einmal ganz tief werden kann. Das ist ein Wort für kleine Kinder im Glauben. Du kannst das im Glauben einfach aufnehmen, so wie es ist. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da sind die beiden offenen Arme der Mutter da. Da sieht man einfach das freundliche, die freundliche Annahme Jesu. Und gleichzeitig ist es ein Wort auch für ein Wort, ein Evangelium, Johannes Evangelium, wo die klügsten Theologen sich die Zähne ausbeißen können, weil es auch so tief geht. Die Einladung Jesu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du den Kontext liest von dem Text, von dem Vers, dann wirst du merken, da geht es schon manchmal richtig tief. Da begegnet uns eine Welt, die wir oft nicht verstehen. Die für uns, mit dem wir uns richtig beschäftigen müssen, wie wir es vielleicht ein bisschen ansatzweise verstehen. Und das ist mein Thema heute Morgen. Genau darum geht es heute Morgen mit dieser Einladung Jesu. Was bekommen wir? Was erwartet uns mit dieser Einladung? Was hat Jesus für uns vorbereitet? Wir lesen aus Johannes 6, die Verse 26. Jetzt muss ich mal schauen. Ja. Die Verse 26 bis 37 und nachher die Verse 53 und 54. Da fragen sie Jesus, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann die Vers 53. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Kapitel 6 im Johannesevangelium fängt wunderbar an. Es fängt mit einem Wunder an. Da werden 5000 Menschen gesättigt mit ein paar Broten, ein paar Fische. Und mit diesem Wunder ist das Volk begeistert und sucht am nächsten Tag Jesus wieder und finden ihn auf der anderen Seite des Sees. Sie kommen zu ihm und dann begegnet ihn Jesus und sagt, ich weiß, warum ihr kommt. Ihr kommt, weil ihr eure Hunger gesättigt worden durch das Wunder. Aber was ihr braucht, ist was anderes. Ihr braucht ein anderes Brot. Ihr braucht das Brot des Himmels. Und ich bin das Brot des Himmels. Ihr müsst von mir essen. Mit dieser Aussage Mit dieser Aussage fangen an, die Juden nicht mehr zu verstehen und sie gehen davon. Da heißt es, wenn Jesus sagt, ihr sollt mein Fleisch essen, mein Blut trinken, da heißt es, das sind schon harte Worte. Wer vermag sie zu hören? Und dann gehen sie. Und am Ende ist Jesus allein mit seinen 12. Die Einladung Jesu, die hat bei dem Volk, bei den Juden nicht gegriffen. Das hat nicht funktioniert. Dabei ist das, was er gesagt hat, wunderbar. Er sagt, wenn ihr von mir esst, dann bekommt ihr ewiges Leben. Warum hat diese Einladung nicht funktioniert? Was ist bei denen schiefgegangen? Hatten sie andere Vorstellungen? Sicherlich hatten sie andere Vorstellungen. Die hatten bei Jesus die Vorstellung, da kommt einer, der versorgt sie. Und Jesus sagt, ich kann dich versorgen, aber ich habe eine andere Versorgung. Die Versorgung, die du brauchst, die kommt vom Himmel. Und das ist mein Fleisch und mein Blut. Was erwartet uns dort, wenn Jesus uns das sagt? Was bedeutet es? Das Erste, was Jesus bietet oder was uns erwartet mit dieser Einladung, ist das, was wir im Vers 28 lesen. Wenn es heißt, dass die Juden zu ihm kommen und fragen, was wollen wir, was sind die Werke, die wirken sollen? Und Jesus sagt, das Werk, das gewirkt werden muss, das Werk Gottes, das ist, dass ihr an mich glaubt. Das ist an den glaubt, den Gott, der Vater gesandt hat, das bin ich, das ist Glauben. Mit diesem Wort sagt Jesus auch eines. Er sagt zu den Juden, alles, was ihr bis jetzt gedacht habt über Gott, was ihr gedacht habt, was ihr in eurer Religion finden könnt, wie ihr das ewige Leben in eurer Religion finden könnt, das funktioniert nicht. Das bringt dir kein Leben. Das bringt dir kein ewiges Leben. Da werden alle Religionskonzepte einfach über Bord geworfen. Der Tempeldienst wird einfach in Frage gestellt. Alle religiöse Handlungen, die sie immer wieder hatten, werden zunichte gemacht und für nichtig erklärt. Das Einzige, was Gott verlangt, ist Glaube. Das ist das Werk Gottes. Wenn du länger im Glauben bist, wenn du schon Christ bist, das weißt du. Und doch müssen wir festhalten, der Mensch hat in sich eine ganz starke religiöse Ader. Er hat in sich irgendwas, wo er meint, er muss irgendetwas tun. Ich habe im Nachhinein gedacht, die Einladung Jesu ist so, dass wir eingeladen werden und wenn wir eingeladen werden, dann denken wir immer, wir müssen was mitbringen. Und Jesus sagt, du kannst nicht mitbringen. Du kannst deine Religiosität, deine Handlungen, irgendwelche Werke, irgendwas kannst du nicht bringen. Das ewige Leben bekommst du von mir durch Glauben. Das müssen wir erstmal festhalten. Das müssen wir festhalten, wenn wir am Anfang von unserem Glaubensleben sind oder überhaupt noch gar nicht im Glaubensleben sind. Das müssen wir aber auch festhalten, wenn wir schon länger unterwegs sind. Da will sich immer wieder was hineinschleichen. Dass wir denken, dass wir Probleme haben, diese Einladung anzunehmen, zu sagen, ja, Gott sagt, ich soll glauben, aber reicht es auch? Reicht es auch? Ja, Jesus sagt, ich bin es. Du glaubst an mich und du hast ewiges Leben. Das Schöne ist, wenn Jesus vom Werk Gottes spricht, dann ist gemeint damit ein Werk, das Gott von uns will, also ein Werk, das Gott will, aber auch ein Werk, das Gott wirkt. Glaube ist kein Werk von dir. Also auch da, wenn er sagt, er will Glauben sehen, dann sagt er, ich will in dir Glauben wirken. Dass du an Jesus glaubst, ist ein Gnadengeschenk, ist ein Gnadenbeweis. Also Glaube. Er sagt, die Religion bringt nichts, deine Handlung gibt nichts, es hängt mit dem Glauben zusammen, Glauben an mich. Das wäre schon Diskussionsstoff genug für die Juden. Also es hätte schon Diskussion genug gegeben, wenn er dabei geblieben wäre. Aber ich weiß nicht, mit dem Wort, dass man sein Fleisch isst, dann wird er richtig radikal. Ich glaube, wenn er alle Leute hätte mitnehmen wollen, da hätte er vielleicht eine andere PR-Beratung gebraucht, andere Wortwahl nutzen sollen, das andere schildern. Nur diese Darstellung, dass man sein Fleisch isst, das ist natürlich sehr krass. Und dann gehen sie davon. Was verstehen wir darunter, dass wir sein Fleisch essen? Ich habe in einem älteren Predigt, also sehr viel älteren Predigt von Charles Spurgeon, ein paar Gedanken dazu gefunden. Zum Thema Essen, zum Thema Jesus-Essen. Und weil ich sie gut fand, gebe ich sie dir weiter. Das Erste, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, von meinem Fleisch isst, hat ewiges Leben, hat natürlich damit zu tun, dass es um ein Grundnahrungsmittel geht. Ohne dieses Nahrungsmittel wirst du nicht überleben, wirst du überhaupt kein Leben in dir haben. Das heißt, das ist notwendig, das ist lebensnotwendig. Jesus ist lebensnotwendig. Und das Nächste, was direkt mit dem Essen zusammenhängt, ist, dass es was Persönliches ist. Essen ist irgendetwas, was du selber machen musst. Essen ist nicht irgendetwas, was einer für dich machen kann. Also mit Essen ist gemeint, dass du selber deine Nahrung zu dir nimmst. Es ist deshalb so wichtig, weil wir in einer Gruppe, auch in einer Kirche, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, man kann natürlich sich in der Menge wohlfühlen und doch von Jesus nichts nehmen, nicht zu sich nehmen. Es ist wie wenn du zum Kuchenbuffet hingehst mit allen anderen und dann holst du dir auf deinen Teller ein Kuchenstück und da bleibt es auch. Wenn du das nicht isst, wenn du das nicht zu dir nimmst, dann wird es dir nichts bringen. Wir können unsere Leben nicht per Prokura leben. Ich hatte mal das Bild von das, was heute viel passiert, also in dieser modernen Welt, ich gehöre eine andere Generation, dieses Influencer-Leben. Irgendeiner, der lebt sein Leben vor deinen Augen. Und dann schaust du ihn zu und dann wachst du mit ihm auf morgens und isst mittags mit ihm und dann erzählt er dir alles, was er isst und erzählt dir, was er alles angezogen hat, was er alles gemacht hat und du hast das Gefühl, du lebst einfach mit. Aber du lebst nicht mit. Das ist nicht dein Leben. Das kannst du im Glauben nicht machen. Du kannst im Glauben nicht das Leben von anderen leben. Jesus sagt, iss mein Fleisch. Da bist du ganz persönlich gefragt. Du musst selber essen. Mit dem Bild von Essen, das ist mein zweiter Punkt, ist auch was anderes ausgedrückt als mit dem Bild vom Nachfolgen. Also wir sind Nachfolger Jesu. Wenn du Christ bist, dann kennst du den Begriff. Du bist ein Nachfolger Jesu. Das ist auch richtig. Die Idee ist, es gibt einen Weg, den kennst du nicht. Und deswegen schaust du, wo Jesus geht und du folgst ihm nach. Folg mir nach, ruft Jesus. Und auf diesem Weg werden wir die Werke Jesu tun. Das heißt, wir werden so handeln, wie Jesus handelt. Wir sind Nachahmer Jesu. Das ist richtig. Mit der Idee von Essen ist aber was anderes gemeint. Und zwar, da ist gemeint, dass Jesus kommt und dein Wesen zu verändern. Da ist dein Wesen gefragt. Wenn du was zu dir nimmst, dann verändert es dich. Das heißt, es wird ein Teil von dir. Das ist das, was Jesus will. Er will nicht nur einer sein, den man von der Ferne beobachtet. Er will einer sein, der in dir wohnt, der in dir wirkt, der ein Teil von dir wirkt. Er will in dir sein Wesen sehen. Im Kolosserbrief gibt es diese Aussage, dass wir, so spricht Paulus, Teilhaber der göttlichen Natur sind. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Das heißt, in uns ist auch was Göttliches. Das kommt nicht von uns. Das kommt davon, dass Jesus in uns ist, dass wir Jesus aufgenommen haben. Das ist das Bild vom Jesus-Essen, sein Fleisch-Essen. Dass sein Wesen in uns kommt. Das bedeutet, dass du auf einmal, das wird Teil von dir, das wird Teil von deinem Wesen, dann ändert sich in dir was, da ändert sich dein Blickfeld, da ändert sich deine Idee, da ändert sich deine Werteskala, da ändert sich deine Motivation, da ändert sich auch die Art und Weise, wie du auf dich und auf die andere schaust. Ich habe in dem Zusammenhang die zweite Stelle gefunden, wo Jesus auch uns einlädt, in Matthäus 28, wo Jesus sagt, komm her zu mir, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Lernt von mir, da ist gemeint, dass Jesus in uns einfach einen Wachstumsprozess angestoßen hat und fortführen möchte. Lernt von mir. Und was sollen wir lernen? Wir sollen Sanftmut und Demut lernen. Sanftmut und Demut. Jemand hat gesagt, Sanftmut, das ist die Fähigkeit, die anderen zu sehen mit den Augen Jesu. Und Demut, das ist die Fähigkeit, mich selbst zu sehen mit den Augen Jesu. Das heißt, ich bekomme dadurch, dass ich von Jesus was lerne, bekomme ich einfach die Fähigkeit, die Sache anders zu sehen, die andere anders zu sehen und mich anders zu sehen. Das ist das Lernen. Mit dem Thema Essen ist klar auch, dass wir mit einem Prozess zu tun haben. Also es ist nicht etwas, was jetzt passiert, sondern es ist etwas, was einfach Stück für Stück passiert. Mit dem Bild sehe ich sofort, wie bei jeder Predigt, bei jeder Wortverkündigung, bei jedem Hauskreis, bei jeder Begegnung, bei jeder Gemeinschaft, bei jeder Begebenheit, wo ich merke, da ist Jesus da, dass ich einfach in mir Vitamine und Nährstoffe nehme und dass es mich wachsen lässt. Hast du gewusst, dass du so einen Prozess durchmachst? Hast du gewusst, dass Jesus einen Prozess mit dir vorhat? Dass er dich von innen verändern will? Es geht darum, dass du auf einmal dein Blick sich ändert, dass du andere Ziele hast, dass du die Ziele bekommst, die Gott für dein Leben hat. Die Ziele, die mit seinem Wesen kompatibel sind. Wir denken dabei schnell an Gemeinde und an Evangelisation, das ist auch mit drin. Aber ich denke zuerst an Umgang mit Menschen. Indem ich einen Blick auf mich, einen anderen Blick auf die andere und auf mich habe, dann habe ich ganz anderen Umgang mit Menschen. Es geht darum, dass ich einen anderen Umgang habe mit Erfolge oder mit Niederlage, mit Enttäuschungen. Das geht darum, dass meine Situation, die vielleicht gerade nicht so prickelnd ist oder vielleicht richtig schwierig, dass ich sie vielleicht ein Stück weit akzeptieren kann, ohne zu verbittern. Und dass ich akzeptiere, dass ein anderer das Sagen hat. Darum geht es. Die Bibel nennt das Heiligung. Heiligung ist es nicht irgendetwas, was aus dir etwas Besonderes macht, sondern es geht nur darum, dass du aus der Fremdbestimmung herausgeholt wird und von unter Gottes Bestimmung kommst. Es geht darum, dass nicht deine Umgebung, wer auch immer das ist, dir sagt, was richtig und was falsch ist. Dir sagt, ob es gut oder schlecht ist. Dir sagt, das ist wichtig oder das ist nicht wichtig. Sondern dass in dir, Jesus, dir das sagt, dass er dich bestimmt. Im Römer 12 spricht die Bibel von der Gesinnung Christi. Die Gesinnung, das ist genau damit ausgedruckt. Die Gesinnung, das gehört zu dir. Das ist nicht irgendetwas, was von außen kommt. Das ist nicht eine Stimme, die von außen kommt und dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist eine innere Überzeugung. Darum geht es, dass du von innen wächst. Das nenne ich Selbstständigkeit. Selbstständig sein im christlichen Sinn heißt 100% von Jesus abhängig. Das heißt, Selbstständigkeit ist die Selbstständigkeit von allem, was mich von außen beeinflussen möchte und dass ich praktisch die Stimme Gottes hören kann und dass ich diese Überzeugung habe, da stehe ich richtig, das, was ich tue, ist gerade richtig. Und die Situation, auch wenn sie nicht richtig sich gut anfühlt, ist trotzdem richtig. Mündigkeit im Glauben, zu dem sind wir berufen. Und Mündigkeit im Glauben hat damit zu tun, dass Gott in uns was wachsen lässt, was uns von unserer Umwelt unabhängig macht und uns ganz klar zeigt, du bist 100% von mir abhängig. Das ist Mündigkeit im Glauben. Und dazu gehört, dass wir sein Fleisch essen. Das ist mit dem Bild ausgedruckt. Dass du tatsächlich von innen wächst. Der nächste Punkt, der mir auch wichtig ist, weil es einfach erwähnt ist, allerdings können wir nur kurz darüber reden, weil wir sonst zu lang darüber reden müssen, das ist das Thema, dass wir auch sein Blut trinken. Mit dem Blut trinken, das klingt natürlich ganz krass, also wir haben uns an diese Bilder gewöhnt oder an diese Sprache, aber eigentlich, wenn du dir überlegst, das ist schon richtig krass. Also man kann schon verstehen, dass die Leute davon gelaufen sind, ja. Wenn Jesus sagt, wenn du keinen Anteil an mein Blut, also du musst mein Blut trinken, ansonsten hast du kein Leben, kein ewiges Leben, dann ist ein Bezug genommen auf seine Leiden. Und das ist für uns vielleicht auch wichtig zu wissen, wir kommen nicht in irgendein Schlafenland. Also wir sind nicht in ein Schlafenland hineingerufen worden und wir denken, jetzt wird vor uns den roten Teppich ausgerollt und wir können praktisch 30 cm über den Boden schweben. Das ist nicht christliches Leben. Jesus sagt, du wirst Anteil haben an meine Leiden. So heißt es wortwörtlich im Neuen Testament. Der nennt das hier dein Blut trinken. Das heißt, ja, was heißt das denn? Also du kannst schauen in der Welt und du kannst schauen beim Open Doors und du wirst sehen, es gibt bestimmte Länder, wo das für sie tatsächlich Realität ist. Also wenn du in Afghanistan lebst, dann lebst du dein Christsein ganz anders als hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir auch sowas haben, dass es sowas bei uns auch gilt. Und dass es Wege gibt, die sind unangenehm, die sind manchmal schmerzhaft, schwierig, die Kosten sind anstrengend und die gehören dazu, dass Jesus sagt, und du wirst teilhaben an meine Leiden. In einer Welt, wo wir sehr bemüht sind, alles zu optimieren, um unsere Wohlbefinden, ist es wichtig, das zu wissen. Dass wir nicht an irgendwelche Situationen vorbeistreifen und wir sagen, die berührt mich gar nicht oder ich will sie gar nicht. Sondern Jesus hat gesagt, wir sollen von seinem Blut trinken. Wir sollen teilhaben an seinen Leiden. Und wir sind solidarisch mit dieser Welt und das gehört auch dazu. Allerdings wissen wir auch aus Matthäus Evangelium, dass er sagt, wer beladen ist, wer im Trübsal steht, der Schwierigkeit hat, der kann zu mir kommen und der wird Ruhe finden für seine Seele. Und diese Einladung, die ist natürlich auch wichtig, speziell für solche Momente, wenn es schwierig wird. Ruhe finden. Ruhe, das ist natürlich was für jeder von uns was Positives. Also nach Ruhe. Ruhe ist durchaus etwas Positives. Keiner wird sagen, Ruhe finde ich unangenehm. Vor allem nicht, wenn es gerade um Trübsal geht oder um Schwierigkeit geht. Wir suchen Ruhe. Und mit meinem nächsten Punkt habe ich gedacht, da finden wir am meisten Ruhe. Da habe ich für mich gedacht, für mich persönlich, das kann mich wirklich zur Ruhe bringen. Und zwar, wenn wir zurück zu unserem Text kommen, in Vers 37, Johannes 6, da heißt es, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In dem Kapitel finden wir an zwei anderen Stellen nochmal so was Ähnliches gesagt. Da heißt es im Vers 44 und 65, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Mit diesem Wort, wenn du dir Gedanken machst darüber, dann kann man Das kann schnell rutschig werden. Aber dann könnten wir auf die Idee kommen, ja, hat Gott der Vater dann irgendwelche Leute bestimmt für das ewige Leben? Und die anderen, die bekommen gar keine Chance. Das nennt sich Prädestinationslehre. Das heißt, dass derjenige, der zu Jesus kommen will, wenn der Vater nicht das bestimmt hat, dann funktioniert das nicht. Das ist nicht heute Morgen mein Thema. Ich möchte nur dazu sagen, dass ich an sowas nicht glaube. Also ich glaube nicht, dass Gott die Menschen geschaffen hat aus seiner Liebe, dass er sie versorgt. Jeder hier auf dieser Erde ist von Gottes Güte abhängig. Die eine wissen das und die andere wissen es nicht. Aber Gott hält diese Welt in seiner Hand. Er hält die Schöpfung, er versorgt sie, er ist für sie verantwortlich. Und dann sollte er dann, wenn es um das ewige Leben geht, sagen, aber die kommen nicht dazu, die kriegen überhaupt keine Chance. Das glaube ich nicht. Was ich darin lese, in diesem Text, wenn Jesus sagt, dass der Vater einfach die Menschen zieht zu Jesus, dann verstehe ich, dass dein Leben wesentlich früher angefangen hat, als du denkst. Das, was du dir vorstellst mit deinem Glaubensleben, du denkst, ich bin zum Glauben gekommen in der Kinderstunde, da habe ich von Jesus gehört und irgendwann war ich so weit, dass ich das für mich einfach wahr gemacht habe und angenommen habe. Oder ich bin von Nachbar angesprochen oder von Schulkamerad oder von wenn auch immer und habe von Jesus gehört. und da habe ich mich bekehrt. Und du denkst, da hat mein Leben angefangen, mein Glaubensleben angefangen. Und mit dem Satz von Jesus, wenn es heißt, es gibt Gott, der Vater, der mir die Schafe gibt, so heißt das an anderer Stelle. Da betet Jesus und sagt, die Schafe, die du mir gegeben hast, so betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Dann heißt es, dass du wesentlich früher dran warst in Gedanken Gottes. Dass Gott dich wesentlich früher gesehen hat. Dass Gott dich schon wesentlich früher im Blickfeld hatte. Und dass es eine Art Gespräch gegeben hat oder irgendeine Übergabe zwischen Gott der Vater und Gott der Sohn, von dem wir keine Ahnung haben. Im Epheser 1, Vers 4 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Grundwelt gelegt war, vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt hat er dich und mich schon im Blickfeld gehabt. Vor Grundlegung der Welt hat er schon gewusst, wer wir sind. Aber das wissen wir nicht, bis wir zu Jesus kommen. Wir haben keine Chance, das zu erfahren, bis wir zu Jesus kommen. Wir haben keinen Zugang zum Vater. Wir haben keinen Zugang zum Vater nur durch Jesus. Wir haben keinen Zugang zum Vater. Das heißt, ich kann nicht zum Vater gehen. Wenn ich zum Vater gehen will, muss ich über Jesus zum Vater gehen. Aber ich habe auch keinen Zugang zu den Gedanken vom Vater, außer nur durch Jesus. Wenn ich den Vater verstehen will, muss mir das Jesus erklären. Das macht er hier. Das macht er hier. Er erklärt, dass der Vater und der Sohn eine Beziehung haben und dass es um dich geht. Dass der Vater dich im Blick hat und dass er dich dem Sohn gegeben hat, ehe es dich überhaupt gegeben hat, vor Grundlegung der Welt. Das Erste, was es bedeutet für mich, ist, dass meine Bekehrung, wann ich mich entschieden habe, dass ich da in diesem Zusammenhang sehr demütig sein kann, weil es einfach nur, in Anführungsstrichen, nur die Konsequenz von dem, was der Vater mit dem Sohn ausgemacht hat. Und das Nächste ist, dass wir durch diese Betrachtung auf einmal eine neue Vergangenheit bekommen. Wir bekommen eine neue Vergangenheit. Das heißt auch von uns, dass wir eigentlich schon länger im Gespräch, also wir waren schon länger ein Gesprächsthema bei Gott und bei Jesus. Das heißt, wir haben eine neue Vergangenheit bekommen. Der Gedanke ist natürlich sehr ungewöhnlich. Du denkst, die Vergangenheit, das kann ich doch nicht ändern. Also ich kann keine neue Vergangenheit haben. Ich kann sie nicht ändern. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, das kannst du nicht. Aber du kannst deine Gegenwart auch nicht ändern, du kannst deine Zukunft nicht ändern. Das wirst du nur einmal leben. Das ist so. Das, was wir meinen, wir werden auf einmal, uns ist bewusst, das, was wir heute tun, hat einen Einfluss auf das, was morgen kommt, was morgen bringt. Die Steine, die ich heute setze, auf diese Steine kann ich morgen bauen. Die Steine, die es gibt in der Vergangenheit oder die es nicht gibt, auf die kann ich oder kann ich eben nicht bauen, heute. Wir sind Menschen von heute. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft haben wir nicht in der Hand. Aber wir trauen Gott zu, dass er unsere Gegenwart in der Hand hat. Und wir trauen Gott zu, dass er unsere Zukunft in der Hand hat. Deswegen kommen wir zum ewigen Leben. Durch Jesus. Und ich traue ihm zu, dass er meine Vergangenheit in der Hand hat. Mit dem Satz habe ich was Wunderbares gefunden. Ich habe gefunden, dass meine Vergangenheit nicht da anfängt, wo ich selber auf die Welt gekommen bin, sondern im Gedanke Gottes war ich schon längst da. Du warst schon längst da. Er gibt dir eine neue Vergangenheit, eine Vergangenheit, von der du keine Ahnung hattest, ehe zu Jesus gekommen bist. Eine Vergangenheit, die sagt einfach, dass du immer in den Gedanken Gottes warst. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn du im Gebet kommst, und wir haben ja mit Gebet zu tun, das ist Thema dieser Woche noch, es ist ein Unterschied, ob du im Gebet zu einem Gott kommst, der von deinem Leben keine Ahnung hat. Du musst ihm alles erklären. Du musst erklären, wie es dir geht. Du musst ihm erklären, warum du Schmerzen hast, weil du da Probleme hast und so weiter. Oder ob du zu einem Gott kommst, von dem du weißt, von Anfang an, kennt er dich? Von Anfang an weiß er, wer du bist. Von Anfang an weiß er, was du kannst und was du nicht kannst. Und er macht dir keinen Vorwurf. Er sagt nur eines: Komm zu mir. Komm zu mir. In diesen Gedanken habe ich alles reingepackt. Die ganze Schuld, die in der Vergangenheit da steckt, die ganze Verletzungen, die da rein stecken. Ich sag einfach, das ist eine wunderbare Chance, mein Leben von Anfang an komplett neu zu denken. Du bist von Anfang an gekannt. Von Anfang an. Vor ein paar Wochen gehe ich zu der Metzgerei im Supermarkt. Und ich bin da, da sind 5 Leute da, die warten, bis sie bedient werden. Mit Abstand natürlich. Und die Frau, die Fleischfachverkäuferin heißt es, sie kennt mich. Also sie kennt meinen Namen. Eigentlich kennt sie meine Frau. Und weil ich mal mit ihr war, also das heißt, sie hat sich unseren Namen gemerkt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da, die sind 5 Leute, und jedes Mal, wenn ich komme, sie sieht mich und sagt: Guten Tag, Herr Castell. Da sind 5 Leute da. Das ist der Herr Schmidt, der Herr Müller, keine Ahnung. Ihr Name sagt sie nicht, aber ich bin in Mitte drin und sie sagt: Guten Tag. Und sie begrüßt mich mit meinem Namen. Aber das ist gut. Das finde ich schon cool. Du hast das Gefühl, du hast eine besondere Behandlung, verstehst du? Das ist so, das ist schon. Und ich sage dir eines: Genau dieses Gefühl darfst du bei Gott haben. Genau dieses Gefühl darfst du bei Gott haben. Dass er dir sagt: Du denkst, ja, du kannst mir dein ganzes Leben vor der Füße legen und mir alles erklären, was mit dir passiert und nicht passiert und wo deine Probleme sind. Das höre ich gern zu. Und das darfst du machen. Aber du darfst dir auch bewusst machen: Das weiß der alles schon. Und er weiß genau, wie es in dir funktioniert, was in dir passiert. Ich finde es wunderbar. So einen Gott zu haben, finde ich wunderbar. Aber mit diesen Worten will Jesus dir helfen in deinem Glauben. Er will dir helfen, dass du was Stabiles bekommst in deinem Leben. Dass die Umstände, die dein Leben einfach manchmal hineinwerfen oder umwerfen wollen, dass sie dich eben nicht umwerfen, weil du wissen darfst, wo du herkommst. Diese himmlische Realität, dass der Vater und der Sohn schon vor Ewigkeit her mit dir befasst haben, das darf deine Vergangenheit sein. Und das darf deine Gegenwart und deine Zukunft beeinflussen. Das bekommen wir mit der Einladung von Jesus. Das bekommen wir. Und er sagt: Komm zu mir, ich werde dich nicht hinausstoßen, das gibt er uns alles mit. Er gibt uns Glauben, er gibt uns das Essen, diese Idee, dass wir verändert werden, dass wir mündig werden, dass wir stark werden innerlich, dass wir sein Wesen tragen und dass wir auch wissen dürfen, dass er uns von Ewigkeit her geliebt hat und gekannt hat. Und wenn wir das sehen und wir sehen, wie es in unserem Text passiert ist, dass alle Leute doch weggegangen sind, dass keiner ist geblieben, nur die 12. Da habe ich mich gefragt: Was ist doch schief gegangen? Da ist doch viel unverständlich. Ich meine, das waren schon krasse Worte. Du musst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Das sind schon krasse Worte. Gott hat manchmal schon krasse Worte, schwierige, die wir nicht verstehen, Situationen, die wir nicht verstehen. Bleiben wir doch dabei? Bleiben wir doch bei ihm, auch wenn die Situation schwierig wird und wir verstehen ihn nicht? Petrus ist dabei geblieben, also die 12. Die sind alle weg und Jesus fragt: Ja, jetzt sind alle weg, wollt ihr auch gehen? Und Petrus, der Held, sagt: Herr, woher sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Wort des ewigen Lebens. Hat er das verstanden? Hat er verstanden, was Jesus gemeint hat? Also alles, was ich darum erzählt habe, hat er das alles verstanden? Und deshalb ist er bei Jesus geblieben? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus war genauso schockiert wie alle anderen. Also die Rede Jesu war für ihn genauso unangenehm wie für alle anderen. Ich glaube nicht, dass er verstanden hat. Jesus essen, sein Blut trinken. Was bedeutet das? Nur Petrus hat eines in sich: Der hat mit Jesus gelebt. Der hat mit Jesus gelebt. Das heißt, er hat gewusst, er hat nicht alles verstanden, was Jesus gesagt hat. Nur hat er gewusst: Bei ihm ist aber Leben. Bei ihm ist Leben. Ich verstehe nicht alles, was er erzählt, aber ich habe diese Erfahrung gemacht, dass bei ihm Leben ist. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist diese Erfahrung, die du machen darfst. Und da komme ich wieder zurück am Anfang, wo es heißt, das Evangelium, das Wort dürfen wir wie ein Kind verstehen. Wenn Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, werde ich nicht hinausstoßen. Das dürfen wir tatsächlich annehmen wie ein Kind und genau diese Erfahrung machen, immer wieder, immer wieder. Und mit dieser Erfahrung, wenn wir das erfahren haben, dass wir bei Jesus wirklich das Leben haben, dass wir einen haben, der uns versteht, dass wir einen haben, der sich um uns sorgt und der uns immer wieder annimmt, egal was in deinem Leben passiert ist, dann werden wir auch manchmal die Worte, die manchmal für uns schwer sind zu verstehen, die Lebenssituationen, die schwer zu verstehen, da werden wir doch bei Jesus bleiben, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, dass Jesus doch das Leben ist. Ob wir das verstehen oder nicht, Jesus ist das Leben. Wir nehmen diese Einladung an wie ein Kind. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Halleluja. Wir preisen deinen Namen, Herr Jesus, und wir danken dir, dass du für uns bist, auch mit diesem Wort. Dass du uns sagst, dass wir zu dir kommen, und das wollen wir auch tun. Wir wollen zu dir kommen. Wir wollen mit unserem ganzen Leben zu dir kommen. Wir wollen mit allem zu dir kommen, was uns ausmacht, was uns beschäftigt, was uns beschämt. Mit allem kommen wir zu dir, Herr Jesus. Und wir wissen, dass du uns annimmst, dass du uns nicht hinausstößt, Herr. Wir wissen, dass wir bei dir Annahme finden, dass wir bei dir Liebe finden, dass wir bei dir auch Kraft finden, dass wir bei dir auch Verständnis finden. Und so danken wir dir für dein Wort und beten auch, dass in unserem Leben, dass wir immer wieder diese Gelegenheit wahrnehmen, zu dir zu kommen, da wo wir wirklich angenommen werden. Amen.